Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir über alles rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und heute zu Gast ist der NRW-Landtagsabgeordnete Sebastian Haug von der CDU. Herzlich willkommen, Herr Haug.
Dankeschön für die Einladung, bin gern gekommen.
Herr Haug, zunächst kurz zu Ihnen und Ihrer Person. Warum machen Sie Politik und warum das Ganze bei der CDU?
Also, warum mache ich Politik? Da hat mit Sicherheit das Elternhaus auch eine Rolle gespielt. Mein Vater war politisch aktiv, seit ich denken kann. Und deshalb waren wir mit Sicherheit auch ein politischer Haushalt zu Hause, haben uns viel über Politik unterhalten. Richtig aktiv bin ich allerdings erst geworden im Studium. Ich war im Studium ziemlich weit von zu Hause weg. Ich habe Jura in Passau studiert. Und da bin ich dann das erste Mal selber aktiv geworden im Ring christlich-demokratischer Studenten, im RCDS und dann auch dort Vorsitzender geworden. Warum in der CDU? Ja, man könnte fast sagen, ich bin biologischer Christdemokrat. Also für mich stand nie zur Debatte, wo engagieren. Für mich stand immer nur zur Debatte, engagieren oder nicht. Ne? Mhm. Und dann mit Anfang 20 ist es dann eben das Engagement geworden. Das könnte mit Sicherheit oder das kommt mit Sicherheit auch aus der kirchlichen Prägung. Also ich war aktiv in meiner Kirche, in der Hochschulgemeinde in Passau, bevor ich dann politisch aktiv geworden bin. Kommt vielleicht auch so aus dem christlichen Menschenbild, allem was dazugehört. Also für mich gab es tatsächlich bei der Partei keine Wahl, sondern nur die Wahl, tust du was oder tust du nichts.
Ja. Und die Partei hat Sie auch inhaltlich langfristig überzeugt oder hatten Sie auch zwischendurch, ich sag mal so zumindest, sich andere Parteien inhaltlich gedacht, das wäre vielleicht auch eine Option oder dass Sie da in Ihrer Position Ihre Meinung verändert haben?
Also Option für mich denke ich nicht, aber selbstverständlich, wenn man irgendwo Mitglied wird und wenn man in einer großen Gruppe Mitglied ist, dann gibt es auch Konflikte und dann gibt es auch unterschiedliche Ansichten und die hat es bei mir im Laufe der jetzt muss ich mal überlegen, 27 Jahre natürlich auch gegeben. Aber das ist nie so weit gekommen, dass ich mir überlegt hätte, auszutreten oder in eine andere Partei zu gehen.
Und wie sah jetzt so Ihr politischer Werdegang aus hin bis zum Landtagsabgeordneten?
Ja, das war ziemlich von der Pike auf in der Kommune. Nach der Hochschulpolitik bin ich erstmal wieder zurückgekommen, bin Referendar in Essen gewesen und danach so etwa mit dem zweiten Staatsexamen habe ich hier angefangen mit Kommunalpolitik. Ich war 2004 erstmal Bezirksvertreter in Gräfrath und ab 2009 dann im Rat der Stadt Solingen und ab Ende 2015 dann Vorsitzender der CDU in Solingen. Und ja, der nächste Schritt war dann 2022 nach vielen, vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit tatsächlich im fortgeschrittenen Alter von 47, drei Vierteljahren Berufspolitik als Landtagsabgeordneter.
Was glauben Sie, warum denn so viele Juristen in die Politik gehen?
Ich glaube, also im Jurastudium wird schon politisches Verständnis vermittelt oder das Verständnis für die Organisation des Staates. Das ist ja auch ein Thema im Jurastudium, Staatsorganisationsrecht. Also Jura ist mit Sicherheit ein politischeres Studium als klassische Naturwissenschaften zum Beispiel. Aber das sollte auf keinesfalls heißen, dass möglichst nur oder möglichst viele Juristen in die Politik gehen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass andere Berufsgruppen auch mehr vertreten wären. Mediziner oder wirklich Naturwissenschaftler. Mhm. Denn wir sollen ja die gesamte Bevölkerung vertreten. Wir sollen ja nicht nur eine bestimmte Sparte vertreten, sondern wir sind Vertreter für das ganze Volk, für die Bevölkerung in NRW. Und da wäre es gut, wenn andere Berufsgruppen auch so gut vertreten wären. Eine, die noch sehr stark vertreten ist, sind Lehrer. Aber Handwerker auch zum Beispiel, ganz wichtig. Ja. Und total unterrepräsentiert, leider.
Wenn man jetzt sich so Ihren klassischen Tag, Ihre klassische Woche anschaut, was sind denn so die Tagesabläufe, die Sie haben, die Aufgaben, die Sie haben, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann?
Es ist anders als früher im Beruf als Rechtsanwalt. Da war der Tagesablauf wesentlich klarer und eindeutiger. Entweder man war morgens früh im Büro oder man hatte früh oder vormittags einen Gerichtstermin und ist dann danach ins Büro. Das ist jetzt anders. Klassische Sitzungstage in Düsseldorf sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dann bin ich natürlich den Tag über in Düsseldorf. Bei mir sind jetzt durch sehr spezielle Gremien noch eine Menge Montage und Freitage hinzugekommen. Das ist einmal das Gremium Enquete-Kommission 2, die soll sich mit den den Umgang mit der Corona-Pandemie beurteilen und Folgen für künftige Pandemien ziehen. Und das andere ist der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Messerattentat in Solingen. Das sind jetzt auch mal Montags- und Freitagstermine in Düsseldorf, aber ansonsten ist Montag, Freitag, Samstag, Sonntag für den Wahlkreis da, denn die Leute haben natürlich einen Anspruch drauf und haben das Recht drauf, dass ich hier in Solingen auch für sie ansprechbar bin, sei es hier im Wahlkreisbüro, in der Geschäftsstelle oder sei es in der Stadt auf Veranstaltungen. Beim Mai-Ansingen gestern in Gräfrath oder beim Winterverbrennen oder. Da kriegt man eigentlich wesentlich mehr Input und noch wesentlich mehr Anfragen und wesentlich mehr Hinweise für die Tätigkeit als bei klassischen Sprechstunden.
Jetzt kann ein Politiker ja natürlich nicht alle Themen und Gebiete abdecken. Was sind denn jetzt so Ihre Felder, in denen Sie sich auskennen und in denen Sie sich beschäftigen? In welchen Gremien sitzen Sie alle?
Also ich sitze im Landtag im Ausschuss für Kultur und Medien. Das war mein Steckenpferd auch schon hier in der Kommunalpolitik. Ich war seit 2009, seit ich in den Rat gekommen bin, im Kulturausschuss und bin jetzt da Vorsitzender. Ich bin im Landtag im Rechtsausschuss. Das hat sich natürlich angeboten wegen der Berufstätigkeit. Und ich bin im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Das hatte ich mir ursprünglich nicht gewünscht, aber das war ein absoluter Glücksgriff und das war ein Segen, nicht für mich persönlich, aber für den Wahlkreis, da wir uns vom Beginn dieser Legislaturperiode, schon meine Vorgänger in der letzten Legislaturperiode, mit der Krankenhausreform in NRW beschäftigt haben. Und das war für Solingen nun hochrelevant, nachdem Anfang 2022 schon angekündigt wurde, dass das St. Lukas Klinikum hier in Solingen schließt. Danach gab es die Insolvenz St. Lukas, St. Josef in Hahn oder zunächst mal das Schutzschirmverfahren, dann das Insolvenzverfahren St. Lukas in Solingen, St. Josef in Hahn und St. Josef in Hilden. Und da kam es natürlich darauf an, eine adäquate Gesundheitsversorgung für Solingen sicherzustellen, insbesondere das, was Lukas Klinik akut angeboten hat, Schlaganfallversorgung, ganz wichtig, allgemeine Neurologie, ganz wichtig, dass das in und für Solingen erhalten bleibt. Das ist zwar rein exekutives Handeln, aber da konnte ich doch sehr gut mitwirken als Mitglied des zuständigen Fachausschusses. Dazu kommen noch die zwei anderen Gremien, die ich gerade angesprochen habe, Enquete-Kommission 2, Corona-Folgen, Parlamentarischer Untersuchungsausschuss Solingen und darüber hinaus bin ich noch Vorsitzender des Stiftungsrates der Landesstiftung Opferschutz, die Leistungen an Opfer von Gewalttaten erbringt. Die Stiftung durfte ich mit aufbauen, die ist angedockt ans Gesundheitsministerium. Ich war in dem Arbeitskreis der einzige Jurist, deshalb ist das Los auf mich gefallen, aber das hat mir unheimlich Spaß gemacht und da kann man auch wirklich was Gutes tun für Menschen, die Hilfe brauchen.
Dann fangen wir doch mal vorne an. Sie sind jetzt der erste Landtagsabgeordnete hier im Podcast, aber sicherlich nicht der letzte, denn das ist jetzt auch so ein bisschen der Beginn einer Serie. Es sind Gespräche mit mehreren Landtagsabgeordneten und Landtagsabgeordnetinnen geplant. Deswegen erstmal die Frage an Sie. Wie läuft denn die schwarz-grüne Koalition im Land NRW? Was ist so Ihr Zwischenfazit?
Also Zwischenfazit ist zum einen, sie läuft auf der persönlichen Ebene sehr gut. Es ist ein Vertrauensverhältnis da. Und was ganz wichtig ist und ganz anders als in den letzten 3,5 Jahren in Berlin, wenn Konflikte da sind, und die gibt es, werden die intern beigelegt. Also man findet die Diskussionen aus den internen Runden nie auf Bild Online oder oder in der Tagesschau oder sonst irgendwo. Die werden wirklich strikt intern beigelegt und das ist ein ganz großer Segen. In meinen Arbeitsbereichen ist Kulturpolitik überhaupt kein Problem. Die Differenzen sind mit Sicherheit in der Rechts- und Innenpolitik größer. Aber, wie gesagt, wenn sie da sind, die Differenzen, werden die intern geklärt.
Warum würden Sie denn sagen, dass jetzt im Bund da immer sehr viele Konflikte entstehen, jetzt in der Ampel beispielsweise, jetzt in der neuen Regierung werden wir noch sehen, aber es auf Landesebene, jetzt nicht nur in NRW, aber auch in anderen Ländern, die Ampel hat ja beispielsweise auch auf Landesebene funktioniert, relativ geräuschlos. Warum ist es auf Landesebene einfacher und warum ist es im Bund immer so viel schwieriger, da Probleme zu lösen, ohne dass es unter den Parteien selber so viel Sprengstoff gibt?
Das ist schwierig. Zum einen liegt es mit Sicherheit auch an den handelnden Personen. Also es muss grundsätzlich ein Vertrauensverhältnis herrschen zwischen den handelnden Personen, zwischen dem Spitzenpersonal im Kabinett und in der Fraktion von CDU und Grünen. Und das ist mit Sicherheit der Fall. Das ist schon mal viel wert. Unterschiedliche Positionen unbenommen, die sind da. Die sind da und die werden auch immer da sein. Deshalb sind wir ja in unterschiedlichen Parteien. Ich glaube, bei uns ist die Erkenntnis da, dass es niemandem nützt, wenn wir nur von früh bis spät an die eigene Profilierung denken und nicht daran denken oder vergessen, dass diese Landesregierung ein gemeinsames Projekt ist. Es nützt keinem der beiden beteiligten Partner, wenn interne Streitereien, verbale Prügeleien, wenn die nach außen geraten. Es nützt keinem. Die Leute denken immer nur, mein Gott, die beschäftigen sich nur mit sich selbst. Die beschäftigen sich nicht mit uns und mit unseren Problemen. Das ist aber deren Aufgabe und dafür werden die bezahlt. Die beschäftigen sich mit sich selbst, die machen Nabelschau. Ich glaube, diese Einsicht ist im Land vorhanden. Vielleicht hat da das nicht so gute Beispiel in Berlin auch förderlich gewirkt, dass man das im Land so konstruktiv handhabt. Ich fand das in Berlin, insbesondere in der Endphase der Ampelkoalition, wirklich abschreckend. Und ich hatte wirklich genau den Eindruck, die beschäftigen sich nur mit der Eigenprofilierung, mit der Selbstprofilierung und wer die oberste Nachricht in den Medien hat und dass das Ganze noch ein gemeinsames Projekt ist, das habe ich nicht mehr erkennen können. Also vielleicht hat das eine Rolle gespielt und die handelnden Personen spielen immer eine Rolle in jeder Zusammenarbeit. Und im Land sind wir zwei Partner, nicht drei. Das macht es noch mal ein bisschen leichter.
Ja. Innerliche Streitereien sind ja immer eine positive Sache natürlich, dass man sich auch auseinandersetzt, aber wenn das Ganze so an die Öffentlichkeit gerät und auch vor allem nicht mehr auf der Sachebene ausgetragen wird, dann schwächt das natürlich auch einfach das Vertrauen in die Institutionen, in die Demokratie und nützt im Zweifel der AfD.
Ist richtig. Und inhaltliche unterschiedliche Positionen, die sind ja bekannt. Also die kann jeder sehen, die kann jeder nachverfolgen und wir werden im nächsten Landtagswahlkampf auch wieder unsere unterschiedlichen Positionen vertreten, aber sachlich.
Was sind denn jetzt so die Probleme, die die schwarz-grüne Koalition bisher angehen konnte? Im Koalitionsvertrag hat man sich ja viel vorgenommen.
Also angehen, das größte Problem, mit dem wir zu tun hatten, das war mit Sicherheit unsere Haushaltssituation. Ja, wir sind ins Amt gekommen, lief schon, ich überlege gerade, Koalition ist im Juni ins Amt gekommen und seit Februar 2022 war Ukraine-Krieg mit den gesamten furchtbaren Folgen, natürlich zunächst mal für die Bevölkerung der Ukraine, aber auch mit erheblichen Folgen für uns. Nicht nur, was die Bewältigung der Flüchtlingsströme angeht, sondern auch, was die Situation auf den Handel betraf, was die dann bei uns die Inflation betraf und so weiter, Preissteigerung, insbesondere bei Energie. Plötzlich kriegen wir kein billiges Gas mehr aus Russland und. Also die Herausforderung war natürlich gewaltig. Und das heißt, wir haben, seit ich im Landtag bin, jedes Jahr Steuermindereinnahmen und können nicht mehr im Haushalt ausgeben, was wir uns vielleicht vorgestellt hätten. Ich bin Kulturpolitiker, ich hätte mir da auch mehr vorstellen können, aber es geht nun mal momentan nicht. Also das war eine große Herausforderung. Eine andere große Herausforderung haben wir jetzt gerade hier in Solingen gesehen mit der Bedrohung durch den gewalttätigen Terrorismus. Da hat aber, finde ich, die Landesregierung eine schnelle und sehr gute und sehr konstruktive Antwort gefunden, nämlich mit dem Maßnahmenpaket mit zusätzlichen Kompetenzen für Sicherheitsorgane, zusätzlichen Kammern bei den Verwaltungsgerichten für Asylverfahren, Bundesratsinitiativen, was Straftatbestände angeht und so weiter und so fort, Bundesratsinitiativen auch für die Sicherheitsorgane des Bundes, Ausweitung der Kompetenzen bei Ermittlungen im Internet und so weiter und so fort. Das war ein ganzer Strauß von Maßnahmen, der da von der Landesregierung vorgestellt wurde. Das war wirklich gut. Ich war fast ein bisschen positiv überrascht, dass das so reibungslos gegangen ist. Aber das war die richtige Antwort, eine konstruktive Antwort auf diese Herausforderung, vor der wir stehen. Ja, und das andere, was in meinem Baritt ist, ist Krankenhausreform und Reorganisation der Gesundheitslandschaft. Da habe ich natürlich sehr mit der Brille des Solinger Abgeordneten drauf geschaut. Aber letzten Endes müssen wir natürlich alle auch mit der Brille für ganz Nordrhein-Westfalen drauf schauen. Spezialisierung, also nicht mehr jede Klinik, so groß sie auch sei, wird jedes Gesundheitsangebot bereithalten können. Spezialisierung ist gefordert und trotzdem, soweit es geht, in der Fläche die Grundversorgung, die internistische und die chirurgische Grundversorgung wird gewährleistet, auch mit der schnellen Erreichbarkeit von Krankenhäusern, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen im ländlichen Bereich. Ja.
Wo wir jetzt gerade bei der Krankenhausversorgung sind, ich habe gestern tatsächlich mit meinem Friseur gesprochen. Und der hat mich gefragt, wie kann es denn sein, dass die Krankenhäuser, wo, wenn man da ist, es ist immer alles voll, alle Betten sind belegt, so die Wahrnehmung zumindest, ne, da ist haufenweise was los. Wie kann es sein, dass sie so finanzielle Probleme haben? Ne, jetzt hier in Solingen, in St. Lukas, Klinikum ist geschlossen, in Hilden wurde verkauft, Hahnert ist geschlossen. Das ist einfach so die Fragen, die sich die normalen Leute anscheinend hier auch in der Region stellen. Einfach, wie kann das sein, dass das nicht funktioniert?
Es ist nicht so, dass alle Kliniken überfüllt sind. Momentan ist das Klinikum Solingen mit Sicherheit sehr gut ausgelastet oder auch überlastet, weil einfach Angebote in der direkten Umgebung weggefallen sind. Also denen auch ganz, ganz dickes und großes Lob, dass die den Übergang so geschafft haben. Es hat in der Vergangenheit, die jetzige Krankenhausreform wurde 2017 ins Werk gesetzt mit einem wissenschaftlichen Gutachten, dann Anhörung von Trägern, von Kassen und so weiter und so fort. Es hat davor keine systematische Planung gegeben, keine systematische Vergabe der Leistungsbescheide. Es hat in mehreren Städten teilweise unmittelbar nebeneinander, insbesondere in den Ballungsräumen, Kliniken mit dem gleichen oder ganz ähnlichem Angebot gegeben, die sich gegenseitig kannibalisiert haben. Diese Konkurrenzsituation, die dazu führt, dass es eine ungeregelte Marktbereinigung gibt, eine ungeregelte durch Insolvenzen, die verhindert werden muss. Diese Situation sollte durch die Krankenhausreform vermieden oder unterbunden werden. Es soll eben mit System daran gedacht werden, dafür gesorgt werden, in der Fläche die Grundversorgung bereitzuhalten und in Zentren, das heißt nicht nur Ballungszentren, sondern auch in Mittelzentren auf dem Land, die Spezialisierung vorzuhalten. Es ist tatsächlich nicht so gewesen, also ich bin mir sicher, in den großen Kliniken, in den Unikliniken oder hier im Maximalversorger Städtisches Klinikum Solingen, die sind ganz gut versorgt mit Patienten. Aber ansonsten ist das nicht der Fall gewesen. Und nur mit der Grundversorgung kann man auch mit Sicherheit nicht so viel Geld verdienen als Klinikum wie mit einem spezialisierten Angebot. Und wenn dann zwei Grundversorger oder kaum spezialisierte Kliniken nebeneinander sind, würgen die sich gegenseitig ab und führen dann dazu, dass vielleicht am Ende keiner überlebt. Und dann haben wir plötzlich da, wo vorher eine Überversorgung war, eine Mangelversorgung. Und das soll eben vermieden werden.
Ein weiteres Problem, was ich häufig von Patienten oder allgemein im Alltag höre, ist einfach dieses, oh, ich kriege keinen Termin. Ne? Sei es jetzt beim Hautarzt beispielsweise oder beim Gastroenterologen für eine Magenspiegelung. Es dauert ewig, bis ich einen Termin bekomme. Es ist alles so schwierig, es ist alles so kompliziert. Und da die Wahrnehmung zumindest, alles viel schwieriger als früher. Erstens, ist das so? Und zweitens, was kann man denn hier in NRW machen, um die Versorgungslage da vielleicht zu verbessern?
Also ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich schwieriger ist als früher und dass die Wartezeiten wirklich, wirklich deutlich länger sind als früher. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist Attraktivierung für die niedergelassenen Ärzte. Jetzt haben wir ja tatsächlich eben nur über Krankenhäuser, über stationäre Einrichtungen, über Kliniken gesprochen, aber die Möglichkeiten der Niederlassung müssen auf jeden Fall attraktiver gemacht werden, insbesondere auf dem Land, wo wir in doch einigen Bereichen eine Mangelversorgung haben. Es gab in der letzten Wahlperiode, da war ich noch nicht im Landtag, aber das Landarztprogramm, was meiner Meinung nach sehr gut gewirkt hat. Wir haben eine neue medizinische Fakultät aufgebaut, damit mehr Mediziner ausgebildet werden können in NRW. Das sind schon mal Schritte in die richtige Richtung. Aber ich würde Ihnen insoweit recht geben, bei den niedergelassenen Ärzten muss in jedem Fall noch was getan werden. Aber nicht nur wirklich bei den Fachärzten, tatsächlich auch bei den Allgemeinmedizinern, vor allem auf dem Land.
Mhm. Das war jetzt so ein Aspekt, ja, aus der schwarz-grünen Koalition. Jetzt stehen im Koalitionsvertrag sehr, sehr viele Dinge. Und wenn man jetzt sich so anschauen würde, woran kann man davon jetzt ein Häkchen machen, dann sind das nicht unbedingt so sehr viele. Das ist so das, was man von SPD und FDP natürlich aus der Opposition hört. Da gibt es natürlich viel den Vorwurf, ja, irgendwie geräuschloses Regieren. Da gibt es nicht viele Konflikte, die irgendwie nach außen getragen werden. Aber dafür geht es auch nicht so wirklich inhaltlich voran, ist der Vorwurf. Wie würden Sie das sehen?
Ich würde, als Opposition ist immer leichter. Opposition ist immer deutlich leichter. Und wenn ich mir das mal angucke, erkenne ich weder bei der SPD noch bei der FDP, von der AfD brauchen wir gar nicht zu sprechen im Landtag, auch nicht hier im Solinger Rat, aber bei der SPD und bei der FDP keine konzise Handlungs-, keine Planung oder ja, keine Vision oder sonst irgendein Programm. Es erschöpft sich meiner Meinung nach immer darin, dass man sagt, hierfür ist zu wenig Geld und dafür ist zu wenig Geld und für das Dritte ist auch zu wenig Geld. Da könnte man mehr für ausgeben. Ich will nicht bestreiten, das könnte man, würden wir auch sicherlich gerne tun. Aber wir stehen ja in der Gesamtverantwortung für das Land und Schulden aufzuhäufen, das geht erstmal rechtlich nicht. Mit der Schuldenbremse, die sowohl in der Verfassung des Bundes als auch in der Verfassung des Landes verankert ist, mit kleinen Lockerungsmöglichkeiten. Aber es geht rechtlich nicht, aber ich finde es auch unseriös. Ich finde es auch unseriös, Probleme, die wir jetzt haben, auf den Schultern oder auf Kosten zukünftiger Generationen zu lösen. Und ich höre auch von SPD und FDP, insbesondere von der SPD im Land, ja gut, also dann müssen wir halt Schulden machen, wir müssen Geld ausgeben, dann werden einige Probleme gelöst. Ich finde das eine ziemlich vordergründige Betrachtung. Wer sagt uns denn, dass die kommenden Generationen, die diese Schulden zurückzahlen müssen, dass die so viel weniger Probleme haben als wir? Wer sagt uns das? Ich finde, das ist eine relativ egozentrische egozentrische Haltung. Und wir hätten ja auch nicht damit gerechnet, dass Putin plötzlich die Ukraine überfällt. Oder ich glaube, die Corona-Pandemie hatte auch niemand auf dem Zettel. Und so wird es den kommenden Generationen auch gehen. Die werden Herausforderungen haben, die wir uns nicht mal haben träumen lassen. Mhm. Und denen jetzt einfach mal Milliarden Schulden zu übergeben und sagen, ja gut, wir haben uns damit einen ruhigen Tag finanziert oder wir haben noch Projekte laufen lassen, die schön waren. Dafür dürft ihr jetzt die Zeche zahlen, finde ich unsolidarisch und unfair.
Wo wir jetzt gerade bei Finanzen und Schulden sind, die Frage könnte man jetzt ja gut an Friedrich Merz beispielsweise weiterleiten, weil das, was Sie jetzt ja gerade gesagt haben, das ist auch so das, was man von der FDP auf Bundesebene zum Beispiel hört, die Union, die in der außerparlamentarischen Position, wenn man so will, die Union auf Bundesebene kritisiert, die ja mehr oder weniger genau das gerade getan hat. Also zumindest die Möglichkeit geschaffen hat, sehr viele Milliarden an Schulden aufzunehmen, um natürlich die Probleme, die sie sehen, damit lösen zu können möglicherweise. Ja. Aber da ist ja eben auch der Vorwurf, spätere Generationen werden davon belastet. Ne? Wie will man das Geld wieder reinkriegen? Wie will man das Geld zurückzahlen? Jetzt kommen ja auch noch 100 Milliarden für die Länder bei rum. Das sind jetzt quasi, also Sie haben jetzt einmal die Debatte auf Landesebene angesprochen. Ja. Die Debatte auf Bundesebene ist ja da nochmal eine ganz andere.
Ja.
Wie würden Sie das denn jetzt einschätzen, dieses Schuldenpaket von Schwarz-Rot?
Also auch da muss man vorsichtig sein. Die Schuldenbremse im Grundgesetz gibt es ja vom Grundsatz her noch. Die ist ja nicht abgeschafft worden, was einige gewollt haben. Es sind jetzt Sondervermögen geschaffen worden, unter anderem für Bundeswehr, aber Sie haben recht, auch für Infrastruktur und andere Dinge. Ich kann das nachvollziehen, was Landesverteidigung und Sicherheit angeht. Das kann ich definitiv nachvollziehen, denn da befinden wir uns tatsächlich in einer existenziell anderen Situation als nicht Generationen, aber ja doch mehrere Generationen vor uns. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Also so nah hatten wir eine bewaffnete Auseinandersetzung und eine Bedrohung auch für uns nicht mehr. Zwei Dinge. Einmal haben wir gesehen, Bedrohung durch Russland, durch Putin, der sich um Völkerrecht nicht schert, der einfach einen souveränen Nachbarstaat überfällt, um sich dessen Territorium anzueignen. Das hätten wir schlichtweg nicht für möglich gehalten. Vielleicht waren wir auch ein bisschen blauäugig. Vorwurf muss man sich auch gefallen lassen. Aber das hatten wir definitiv nicht auf dem Schirm. Und wir können uns ganz offensichtlich, wenn man mal auf die andere Seite vom großen Teich guckt, auf den Haupt-NATO-Partner nicht mehr so verlassen, wie wir das in der Vergangenheit konnten. Und ich wüsste nicht, was denn passiert, wenn Putin irgendwann mal an einem ganz bestimmten, konzentrierten Punkt, nicht, dass er die NATO angreift, aber an irgendeinem konzentrierten Punkt die Solidarität der NATO testet. Lass es Kaliningrad sein oder Estland oder was weiß ich was.
Ne? Manche Militärexperten vermuten, dass das das Kalkül ist, weil natürlich, wenn man die Bündnisfähigkeit der NATO praxistauglich testet und dann sieht im Sinne von, okay, wir haben jetzt ja eigentlich rechtlich einen eindeutigen Bündnisfall,
richtig.
Aber ein paar Länder sagen, ja, machen wir, und ein paar sagen, machen wir nicht.
Das wichtigste, das mächtigste Land sagt, Kaliningrad, ich weiß gar nicht, wo das liegt, also ich kümmere mich um Amerika zuerst und mach das mal schön unter euch. Also das hatten wir tatsächlich in der Vergangenheit nicht. Deshalb müssen wir derzeit wegen dieser existenziellen Bedrohung mehr für die Verteidigung ausgeben als in der Vergangenheit. Also das kann ich nachvollziehen. Ich wüsste auch, was wir hier in NRW mit mehr Geld für die Infrastruktur und mehr Geld für unsere Kommunen anfangen. Das wüsste ich auch sofort. Es müsste aber jetzt auch ein Ende haben mit den Sondervermögen. Und das darf nicht Das darf kein Freibrief werden und es darf nicht uferlos werden. Ich kann das in einem begrenzten Umfang noch nachvollziehen, aber nicht im unbegrenzten Umfang. Also auch da muss man wachsam sein und ich habe es für richtig empfunden, dass mit den Ausnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, die Schuldenbremse an sich im Grundgesetz noch erhalten geblieben ist.
Wie viel von den 100 Milliarden, die jetzt an die Länder gehen sollen, kriegt denn NRW überhaupt? Und was plant denn die Landesregierung mit dem Geld zu machen?
Die Landesregierung plant, wenn sie weiß, was sie kriegt, und das weiß sie momentan noch nicht. Im Moment ist ja nur der Rahmen abgesteckt. Es ist die Möglichkeit eröffnet worden, überhaupt Schulden in dem Umfang aufzunehmen. Ob sie das tun, liegt jetzt an der künftigen Bundesregierung. Es ist jetzt mal wirklich der verfassungsrechtliche Rahmen geschaffen worden und die Möglichkeit eröffnet worden. Mehr nicht. Das wird die Landespolitik, insbesondere die Landesregierung, natürlich auch sehr interessieren, was da konkret rauskommt. Steht aber momentan noch nicht fest. Wir haben genug an Infrastruktur, die wir verbessern, die wir erhalten müssen, und wir haben also Straßen, Brücken und so weiter. Bahn ist jetzt eine Sache des Bundes, aber viele uns mit Sicherheit auch sofort eine Menge ein, was man bei der Bahn tun könnte. Für viele Leute, die termingebunden sind und gerne Bahn fahren würden, ist das ja momentan nicht immer ein attraktives Angebot, um es vorsichtig auszudrücken. Was wir in NRW angefangen haben und wo jetzt die Möglichkeit besteht, dass der Bund nachzieht, ist eine Altschuldenlösung für die Kommunen. Da ist NRW noch unter Ampelregierung beziehungsweise unter Kanzlerschaft Scholz in die Vorhand gegangen und hat selber Geld in die Hand genommen. Insgesamt 7,5 Milliarden auf 30 Jahre, 250 Millionen insgesamt. Beim Bund ist es daher bisher nur bei Versprechungen geblieben. Da ist konkret nie was gekommen. Herr Lindner hat auch nichts in den Haushalt eingestellt oder auch nicht in die mittelfristige, längerfristige Finanzplanung. Das waren eigentlich immer nur Worte. Und richtig Geld ist da nicht in die Hand genommen worden. Also da hoffe ich jetzt natürlich, wo die Möglichkeit besteht, dass der Bund seinen Teil dazu beiträgt. Das war auch ein wesentlicher Teil der Koalitionsverhandlungen. Da hat sich auch unser Ministerpräsident Hendrik Wüst sehr, sehr für eingesetzt. Denn das ist nicht ein Problem, was in ganz Deutschland so dringend gesehen wird wie in Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Baden-Württemberg oder Bayern oder die Landesregierungen dort sagen, warum müssen wir Steuergelder dafür bereitstellen, strukturell unterfinanzierte Kommunen in der Mitte oder im Norden zu entlasten. Aber das wird kommen und das ist auf jeden Fall schon mal ein Segen.
Durch möglichen Schulden ist ja eventuell eine Belastung für die junge Generation, für die folgende Generation geschaffen. Jetzt gibt es allgemein ja sehr viele Krisen. Junge Menschen haben teilweise nicht so einen wirklich positiven Blick auf die Zukunft. Was sind denn jetzt Themen, die gerade für die junge Generation wichtig sind, die sie angehen? Also ich denke an Klimaschutz, ich denke an Wohnungsnot, Bildung und Chancengleichheit, vielleicht psychische Gesundheit, Digitalisierung.
Ja, also Bildung, Bildung, Bildung auf jeden Fall. Bei allen haushaltstechnischen Herausforderungen, vor denen wir von Anfang an gestanden haben und vor denen wir immer noch stehen, war eins ganz klar. Der gesamte Bereich Bildung und Jugend ist von jeder Einsparung ausgenommen. Und die Bildung, der Bildungsetat in diesem Haushalt, in diesem Jahr, hat ein Allzeithoch mit 42 Milliarden Euro. Also gesamte Landeshaushalt 2025 hat ein Volumen von 105,5 Milliarden, 42 Milliarden allein da Bildung. Also das ist eine absolute Top-Priorität für die Landesregierung und das ist auch genau richtig so und das muss auch so bleiben. Und wer da spart, der erstens spart er am falschen Ende und er sorgt eigentlich dafür, dass wir uns an der Zukunft versündigen, an der Zukunft der kommenden Generation, aber auch an der Zukunft dieses Landes. Digitalisierung, KI ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, auch in der Schule, aber später dann auch in der Verwaltung, in der Justiz. Da gibt es erhebliche Initiativen, da gibt es Modellprojekte, da wären wir sehr dankbar für ein bisschen mehr Steuereinnahmen, aber dann würde diese Landesregierung sofort loslegen. Klimaschutz, das können Sie sich vorstellen, bei der Zusammensetzung der Landesregierung ist ebenfalls eine ganz große Priorität. Wir haben diesen automatischen oder den verpflichtenden Mindestabstand beim Bau von Windrädern abgeschafft. Also der Bau von Windrädern ist jetzt deutlich erleichtert rechtlich, kann wesentlich schneller durchgeführt werden, denn grundsätzlich müssen wir dazu übergehen, immer mehr Energie von nicht fossilen Energiequellen uns zu beschaffen und von erneuerbaren Energie, Sonne, Wind. Es gibt ein Waldprogramm, was zur Umstellung oder Umforstung unserer bestehenden Wälder von Monokulturen auf Mischwälder oder darauf ausgerichtet ist. Also es gibt eine ganze Fülle von Programmen, aber ich denke mal, Konzentration auf Bildung und Jugend ist schon ganz wesentlich für die kommende Generation. Ein anderes nicht vergessen.
Wie sehen Sie denn jetzt den Zusammenhang da zwischen Klimaschutz und Wirtschaft? NRW hat sich ja vorgenommen, im Thema klimaneutrales Wirtschaften eine Vorreiterrolle einzunehmen, europaweit, international. Ist denn da Investitionen in Klimaschutz und da voranzugehen, ist das ein wirtschaftlicher Vorteil auch? Ist das ein Standortvorteil oder ist das eher lästig und schwierig und viel Arbeit?
Also lästig ist es nicht. Schwierig kann es sein und viel Arbeit auch, aber es ist notwendig. Es ist notwendig. Man darf, also erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. So gut und so intensiv das verträglich möglich ist, müssen ausgebaut werden. Es darf natürlich nicht, da kommt jetzt wieder meine Seite der Koalition etwas zum Vorschein, es darf nicht auf dem Rücken von Unternehmen, von Beschäftigten und es darf nicht in ideologischer Weise gemacht werden. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen doch relativ energieintensive Industrien. Stahl, Aluminium, auch die Chemiebranche, Grundstoffindustrien. Die brauchen viel Energie und die können wir mit explodierenden Energiepreisen abwürgen. Es gibt ein schönes Bild. Wir sehen vor uns die Vision von Klimaneutralität und erneuerbaren Energien. Zum ganz überwiegenden Prozentsatz beziehen wir unsere Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Aber es muss auch eine begehbare oder befahrbare Brücke dahin geben. Und diese, man kann nicht sagen, also wir brechen jetzt alles ab, was bisher noch fossil möglich ist und wir sehen nur dieses Ziel vor uns und wenn dabei Unternehmen untergehen und wenn dabei furchtbar viele Arbeitslose entstehen, das ist uns egal, wir sehen nur dieses Ziel. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein, es muss verträglich gemacht werden und wir müssen unsere Industrien, die ja im weltweiten Vergleich und im europäischen Vergleich auch immer noch vorbildhaft sind, die müssen wir erhalten und wir dürfen es auch nicht auf dem Rücken der Beschäftigten machen.
Thema Wohnungsnot. Ja. Gibt es denn da auf Landesebene etwas, was man tun kann? Weil klassisch ist es jetzt so, ich kenne viele Studenten irgendwie, die in eine Stadt ziehen und dann entweder horrende Preise zahlen oder gar nichts erst finden und dann doch viel pendeln und ähnliches.
Ja, also es gibt sehr intensive Wohnungsbauprogramme der Landesregierung, wo auch wirklich viel Geld investiert wird. Große Städte, Universitätsstädte, insbesondere mit bezahlbarem Wohnungsraum für Studenten, ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein strukturelles Problem. Das wird man auch durch groß angelegte Wohnungsbauprogramme, die sich zunächst mal an Eigentümer und Vermieter, die dann wieder Wohnungen zur Verfügung stellen, das wird man dadurch allein nicht lösen können oder nicht zureichend lösen können. Man kann eine gewisse Entspannung schaffen, aber nicht zureichend lösen können. Also da wäre, muss ich Ihnen recht geben, da tatsächlich noch was mehr zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Düsseldorf sehr schwierig ist. Mhm. Dass das in Köln wahrscheinlich annähernd schwierig ist. Ich glaube, in den Ruhrgebietsstädten dürfte es etwas einfacher sein. Wo ich studiert habe, in Passau, war es einfach. Aber nicht weit weg davon, in München, ist es schon wieder eine Herausforderung, grundsätzlich für Mieter bezahlbaren Wohnraum zu finden und für Studenten, die natürlich noch weniger Geld zur Verfügung haben, erst recht. Aber das ist wirklich ein deutschlandweites Problem, dem wir uns aber annehmen müssen.
Mhm. Noch was zum Thema junge Menschen. Sollte denn das Wahlalter jetzt auf Landesebene auf 16 Jahre gesenkt werden und nicht, wie es jetzt ist, auf 18, jetzt sind es ja 18 Jahre, soll es auf 16 Jahre gesenkt werden?
Das wird gesenkt, steht auch im Koalitionsvertrag. Das war damals eine Forderung der Grünen und ist jetzt in den Koalitionsvertrag gekommen. Dementsprechend wird das auch so gemacht. Ich hatte jetzt durchaus Verständnis dafür, wenn man es auf dem Alter der Volljährigkeit belässt. Einfach von der Betrachtung her volle Rechte, volle Pflichten. Also man ist verantwortlich für das, was man tut. Dann hat man auch die vollen Rechte als Staatsbürger und dazu gehört eben auch das Wahlrecht. Aber das wird auf Landesebene gesenkt, das wird so kommen.
Mhm. Blicken wir noch einmal auf die europäische Ebene. Da ist so ein bisschen schwierig vorzustellen, finde ich, welche Rolle denn NRW jetzt in Europa spielt. Also wie läuft denn da die Kommunikation ab? Was sind denn da die Wege, die gegangen werden?
Also Außenpolitik können wir ja nicht machen. Das Land macht keine Außenpolitik und keine Verteidigungspolitik. Das ist im Grundgesetz so vorgesehen, das macht der Bund. Das sind eher regionale Kooperationen. NRW hat zum Beispiel eine sehr enge Kooperation mit Benelux. Unser Europaminister, der auch Chef der Staatskanzlei ist, der Nathanael Liminski, ist sehr oder bemüht sich sehr intensiv um die Kooperation mit den Niederlanden, mit Belgien und mit Luxemburg. Das sind Sachen, die Verkehrsprobleme beschäftigen. Das sind aber auch Fragen von Industrie und Energie. Denn das sind ja auch hochindustrialisierte Länder und hohem Energieverbrauch, die ganz ähnliche Probleme haben und die vor ganz ähnlichen Fragestellungen stehen. Also das ist aber tatsächlich eher in so regionalen Konnexen möglich für ein Land. Die richtig große Europapolitik, also in der EU, vertritt uns der Bund. Da hat das Land keine Stimme. Wäre schön, aber mit 18 Millionen wäre NRW ja auch nicht mal, würde ja auch nicht zu den kleineren Ländern in der EU gehören. Aber das ist eher sehr spezifische regionale Kooperation.
Und die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen, also jetzt beispielsweise jetzt auf Sie bezogen, auf Solingen bezogen, wie kann man sich das vorstellen?
In allen Feldern, meinen Sie, oder?
So grundsätzlich erstmal.
Ja, also ganz, ganz großes Problem der Kommunen und also ich spreche ja wesentlich für Solingen. Und immer der Ruf zum Land war Altschuldenlösung. Und das war wirklich jetzt seit Jahren der Ruf, zumindest der Kommune Solingen, aber auch unserer Nachbarkommunen Remscheid und Wuppertal und der Kommunen im Ruhrgebiet und Richtung Land. Das war Hilfe bei den Altschulden und ich Man kann durchaus sagen, dass die Landesregierung ab 2017, die Landesregierung vorher erst recht, aber auch die nach 2017 vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend dabei gewesen ist. Aber jetzt in finanziell schwierigsten Zeiten, hat man sich des Problems angenommen und nimmt eben selber Geld in die Hand. Und das sollte ja jetzt auch wirklich als Zeichen für eine gute Kooperation zwischen Land und Kommune stehen. Ja, ansonsten gab es intensiven Austausch natürlich beim Thema Krankenhaus, intensivsten Austausch. Aber da dürfte jetzt Solingen, zumindest was den Landespart angeht, sehr zufrieden mit sein, mit den Aufträgen und auch mit den Zuschüssen von 93,5 Millionen Euro fürs städtische Klinikum, die sie vom Land bekommen haben. Förderzusage für die Neubauten, die es tätigen muss.
Aber wie sieht dieser Austausch aus? Also Sie sind jetzt ja hier im Solinger Wahlkreis gewählt worden. Ja. Sollen die Menschen hier im Landtag vertreten. Ja. Wie sieht dieser Austausch aus? Also tauschen Sie sich mit regelmäßig hier mit dem Stadtrat, mit dem OB aus? Wie läuft die Kommunikation ab? Was sind so die Mechanismen?
Ich bin ja auch noch im Stadtrat. Also da läuft der Austausch in Person. Es war tatsächlich so, dass es in der Vergangenheit regelmäßigen Austausch mit dem Oberbürgermeister gegeben hat. Und zwar mit allen Abgeordneten, sowohl Bundestag, wir haben ja zwei Bundestagsabgeordnete gehabt in der letzten Wahlperiode, den Herrn Hart und den Herrn Schäfer, und den zwei Landtagsabgeordneten, den Herrn Neumann und mir. Es hat durch meine spezielle Tätigkeit immer regelmäßigen, intensiven Austausch mit der Geschäftsführung des städtischen Klinikums gegeben und mit dem Aufsichtsrat. Und durchaus auch Hinweise von beiden Seiten, Verwaltung, Klinikum und, was man denn bitte auch mal mitnehmen möchte nach Düsseldorf. Also das ist durchaus direkt und soll es ja auch so sein. Nicht, dass man immer alles lösen könnte, aber die Wünsche und Forderungen, die werden einem durchaus direkt mitgegeben. Und was so mir immer viel Freude gemacht hat als Kulturpolitiker, ich durfte mich immer für den Erhalt und den weiteren Zuschuss für die Walder Theatertage einsetzen. Das habe ich natürlich mit großer Freude gemacht.
Was sind denn jetzt so die größten Baustellen, die noch angegangen werden müssen, bevor es ja wieder eine Landtagswahl gibt?
Also wir müssen in jedem Fall weiter viel für unsere Sicherheit tun. Das hat nicht nur der Anschlag von Solingen gezeigt. Da stehen wir vor ganz, ganz gewaltigen Herausforderungen und einfach Bedrohungen, die wir so in der Vergangenheit nicht auf dem Schirm gehabt haben. Also weiterer Aufbau unserer Polizeikräfte, weitere wie es in dem Maßnahmenpaket nach dem Anschlag von Solingen festgehalten wurde, weitere zusätzliche Kompetenzen für die Sicherheitsorgane sowohl im Land als auch im Bund, Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Weitere zusätzliche Möglichkeiten der Überwachung des Internets, die Mobilisierung von Attentätern funktioniert ja heute nicht mehr per Telefon oder per sonst irgendwas, sondern und die Radikalisierung erfolgt, was wissenschaftliche Studien sagen, sehr schnell, sehr kurzfristig und immer online. Also weiterhin viel für unsere Sicherheit tun, weiterhin viel für unsere Bildung tun. Man kann nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist beides enorm wichtig. Was unsere Wirtschaft angeht, stehen wir vor der Herausforderung und auch vor der Pflicht, die weitere Last durch Bürokratisierung abzubauen. Also wir brauchen mal wieder für unsere Unternehmen und für unsere Unternehmer einen Entbürokratisierungsschub. Das ist ziemlich hartes Brot und das ist ziemlich dickes Brett, aber das brauchen wir in jedem Fall. Und das ist vielleicht auch derzeitigen Konstellation der Landesregierung nicht als allereinfachstes durchzusetzen. Aber das sollte absolut Top-Priorität sein, denn insbesondere mittelständische Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen klagen zu Recht darüber, was sie für enorme Berichtspflichten haben und wie viele von ihren wenigen Leuten, die sie beschäftigen, mit der Abfassung von Berichten und mit anderen bürokratischen Herausforderungen blockiert sind und die gar nicht mehr in der Wertschöpfung tätig werden können. Verkehr haben wir schon angesprochen, Energiewende haben wir schon angesprochen, also Herausforderungen gibt es genug, aber ich belasse es mal im Wesentlichen bei Sicherheit, Bildung und Wirtschaft.
Schauen wir doch einmal auf das größere Ganze. Der Zustand der Demokratie in diesem Land. Und es ist ja international ein Thema, also das Prinzip Demokratie scheint international eher auf dem Rückzug als auf dem Vormarsch zu sein. Es gibt vieles, was einem ja sehr negative Gedanken machen kann und auch ein pessimistisches Weltbild vielleicht. Wie würden Sie denn den Zustand der Demokratie und der Gesprächskultur der Menschen untereinander einschätzen und warum ist Ihre Arbeit vielleicht in dem Ganzen wichtig?
Ja, man soll sich selber nie zu wichtig nehmen. Aber ich gebe Ihnen recht, unsere Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie ist gefährdet. Und sie ist in einer Vertrauenskrise. Wenn eine Partei wie die AfD, die in mehreren Landesverbänden als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, bei einer Bundestagswahl über ein Fünftel der Stimmen bekommt und in einem relativ großen Teil von Deutschland flächendeckend die stärkste Partei ist, ne, in den 5 Bundesländern, flächendeckend, dann ist das ein unglaubliches Alarmzeichen, dass die Menschen oder ein guter Teil der Menschen den Politikern aus den bisherigen Parteien keine Lösung ihrer Probleme mehr zutraut. Die Lösung kann nicht sein, mehr Streit oder mehr Hickhack oder mehr sich gegenseitig die Augen auskratzen. Die Lösung kann tatsächlich nur sein, dass wir die tatsächlich vorhandenen Probleme, wir haben ja jetzt länger mal darüber gesprochen, dass wir sie benennen und dass wir sie tatsächlich gemeinsam angehen. Und wenn das nicht beim ersten Mal funktioniert und wenn man sich da nicht von Anfang an einig ist, dann muss man es halt nach guter demokratischer Tradition ein weiteres Mal probieren und nochmal. Und dann muss man sich nächtelang einschließen und irgendwann kommt dann schon was raus. Das ist nicht nur das Thema Migration, aus dem die AfD momentan den größten Honig saugt. Das ist ein Thema, das Politik relativ lange ungelöst hat liegen lassen. Das war mit Sicherheit falsch. Aber es geht ja weiter. Es ist eine gesamte Vertrauenskrise in unser bisheriges politisches System. Und da kann Lösung nur sein, anpacken, zusehen, dass man die Probleme löst. Denn die Probleme bestehen ja nicht nur für bestimmte Parteien, die bestehen ja nicht nur für die CDU, die bestehen genauso für die SPD, für die Grünen und die FDP. FDP ist jetzt aus dem Bundestag geflogen, SPD ist mit 16% keine Volkspartei mehr, was sie jahrzehntelang gewesen ist. Und CDU, CSU ist mit 28,5% auch nicht am Ziel ihrer Wünsche. Da sehe ich uns auch deutlich woanders, deutlich woanders. Kann nur sein, jammert nicht rum, redet nicht rum, setzt euch auf den Hosenboden und versucht die Probleme Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energiepolitik, versucht die zu lösen. Und wie gesagt, wenn es auf den ersten Versuch nicht klappt, dann versucht es weiter. Also um Gottes Willen, kein weiter so wie bisher. Also ich halte die Krise, in der unsere parlamentarische Demokratie steckt, für so ernst, dass es kein weiter so wie bisher geben darf.
Vielen Dank, Sebastian Haug.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.